lese 1. Mose Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. Der Herr sagte zu Abram: Verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, so dass du ein Segen sein wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Da ging Abram los, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Abram war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. ...3820 Jahre vor unserer Zeit und 3800 Kilometer Luftlinie im heutigen Irak. Abram lebt in der Stadt Ur im Westen des Zweistromlandes zwischen Euphrat und Tigris, in der Nähe des heutigen Nasiriya. Ur war damals eine florierende Metropole. Vater Terach, seine Söhne Abram und Nahor hatten wohl einen guten Ruf in Ur. Irgendwann beschloss aber Terach: Wir wandern aus nach Kanaan. Warum er das tat? Keine Ahnung. Aber seine Söhne und ihre Familie gingen mit. Nach Kanaan, da kann man nicht einfach Richtung Westen gehen, weil dort die große Wüste ist. Sie mussten also erst nach Nordwesten, entlang des sogenannten fruchtbaren Halbmonds. Also sie packten ihren Hausstand und zogen entlang des Euphrat Richtung Norden. Nach knapp 1000 Kilometern und mehreren Monaten kamen sie in Haran an. Das ist heute der Süden der Türkei in der Provinz Sanlurfa. Von dort wollten sie dann weiter Richtung Kanaan nach Süden, aber Terach, der Vater, starb in Haran. Also bleiben sie einfach da und wäre also Abram beinahe ein Türke geworden. Gut. Abram war genauso viel oder wenig religiös wie seine Zeitgenossen. Jede Sippe hatte damals ihren eigenen Gott. Den Familiengott, den nahm man mit, wenn man umzog. Vor Ort verehrte man zusätzlich den Gott, der da vor Ort wichtig war. So, Abraham wusste also überhaupt nichts von dem Gott, der Noah durch die Sintflut gerettet hatte und der am Anfang unserer Bibel steht. Dass ein Gott einen Menschen ansprach, das kam auch damals nur in Göttersagen vor. Man rechnete einfach nicht damit. Und jetzt sprach der Gott Noahs zu Abraham. Vermutlich war der einigermaßen verwirrt, als er eine Stimme hörte, ohne jemanden zu sehen. Und vielleicht, stelle ich mir vor, musste Gott sich ein paar Mal wiederholen, bis Abraham begriff, wer ihn da ansprach und was er wollte. Was Gott sagte, war für ihn einerseits beunruhigend, andererseits verlockend. Was würdest du fühlen, wenn ein Gott mit dir spricht, mit dem du nicht rechnest? Das ist beunruhigend, dass Gott Abraham auffordert, die Sippe zu verlassen. Die ist ja die Lebensversicherung, das ist das warme Nest, in dem man geborgen ist. Da wird man versorgt, da kann man jung sein, da kann man arbeiten, da kann man alt sein und so. Außerdem, wenn man seine Sippe verlässt, dann verlässt man auch den Gott seiner Familie. Und das ist sehr beunruhigend, weil man ja sonst keinen Gott hat. Aber was würdest du denken, wenn Gott dir verspricht, dich reich, berühmt und mächtig zu machen? Andererseits, Abram kennt diesen Gott ja noch nicht. Kann er dem vertrauen? Die bisherigen Götter, die sind ja nicht besonders zuverlässig. Und ob Fruchtbarkeitsgötter tatsächlich Fruchtbarkeit schenken? Abram hatte da so seine Erfahrungen. Seine Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen, obwohl sie vermutlich alle möglichen Götter um Hilfe gebeten hatten. Kinderlosigkeit war damals ein Fluch. Und als kinderloses Ehepaar musste man sich alle möglichen dummen Sprüche anhören. Jetzt ist Abraham 75 und seine Frau ist nicht viel jünger. Und das war damals auch schon zu spät zum Kinderkriegen. Jetzt verspricht Gott Abraham, ihm viele Nachkommen zu verschaffen. Und damit trifft er genau an seinen wunden Punkt. Aber ist dieser Gott da zuverlässiger? Gott hat Abraham so angesprochen, dass er ihn hören konnte. Das war ja schon was Besonderes. Und vielleicht war es dieser besondere Umstand, der ihn bewogen hat, dieser Aufforderung Folge zu leisten und seine Familie zu verlassen. Schauen wir uns mal die 7 Versprechen Gottes an. Das erste: Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Wie gesagt, Gott fängt mit Abrahams wundem Punkt an. Für ihn sind Nachkommen in seinem Alter überhaupt nicht mehr die Frage. Das Thema ist für ihn einfach eine traurige Last aus der Vergangenheit, die er jetzt bis zu seinem Lebensende tragen muss. Aber dieser Gott verspricht ihm, diese Unmöglichkeit zu ändern. Fun Fact: Das hebräische Wort für Volk, das hier in der Bibel steht, das meint nicht einfach nur große Familie. In Genesis 17 gibt Gott Abram seinen neuen Namen Abraham. Und er begründet das, indem er sagt: Du wirst der Stammvater vieler Völker sein. Juden, Christen und Muslime. Und die Völker, die sich zu diesen Religionen zugehörig fühlen, bezeichnen Abraham als ihren Stammvater. Das ist mal eine große Nachkommenschaft. Das heißt, Gott macht das Unmögliche möglich. Er macht aus einem greisen alten Ehepaar 3 Weltkulturen oder wahrscheinlich noch viel mehr. Was wird Gott aus dir und mir machen, wenn wir ihm folgen wie Abraham? Welche deiner wunden Punkte in deinem Leben wird er heilen? Welche deiner Lebenslasten wird er aufheben? Welche deiner Peinlichkeiten, die du versuchst zu verstecken in deinem Leben, wird er ins Gegenteil verwandeln? Wirst du ihm folgen? Das zweite Versprechen: Ich will dich segnen. Segen ist Gottes Versicherung an einen Menschen, ihn zu schützen und ihm immer wieder Frieden zu schenken. Unser Volksmund sagt ja auch: An Gottes Segen ist alles gelegen. Diese Zusage ist die Zusammenfassung von allem, was Gott dir an Leben schenkt. Er segnet dich, indem er immer und zu jeder Zeit für dich sorgt und anwesend ist für dich. Gott ist ein Gott, der dich sieht, gerade auch in den finsteren Tiefen deines Lebens. Das dritte Versprechen: Ich will deinen Namen groß machen. Mit Abrahams Namen soll eine unvergleichliche Persönlichkeit verbunden sein. Ein Mensch, von dem man spricht und den man nicht vergisst. Abraham wird in der Bibel ja auch mit verschiedenen Ehrentiteln bezeichnet, zum Beispiel der Vater der Menge, der Vertraute Gottes, der Prophet, der Fürst Gottes, der Freund Gottes. Und wir reden heute noch von ihm, nach über 3800 Jahren. Nun muss keiner von uns ein Abraham werden, aber jeder von uns ist ja wichtig für eine ganze Anzahl von Menschen. In der Seelsorge stelle ich manchmal die Frage: Stell dir vor, du bist gestorben und kannst deine eigene Beerdigung besuchen, ohne dass es jemand merkt. Wer wird dabei sein bei deiner Beerdigung? Was werden die Trauergäste über dich erzählen? Und wer wirst du gewesen sein? Wer willst du sein? Und zum Schluss stelle ich immer die Frage: Zu wem wird Gott dich machen, durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. Ihr merkt, bei diesen Überlegungen, keiner von uns ist unwichtig. Das vierte Versprechen: Du wirst ein Segen sein. Das bedeutet, dein Name soll als Segenswort gebraucht werden. Die Menschen sollen sich gegenseitig wünschen, Gott segne dich wie Abraham. Normalerweise segnet man im Namen von Göttern. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Abraham da vor Aufregung gekribbelt hat, als Gott ihm das versprochen hat. Stell dir vor, jemand sagt, Gott segne dich wie, und dann setz jetzt mal deinen Namen ein. Gott segne dich wie, das ist aufregend. Das fünfte Versprechen: Ich werde segnen, die dich segnen. Wenn jemand Abraham was Gutes tut, dann wird Gott diesem Menschen auch was Gutes tun. Wer etwas von dem Segen Abrahams abbekommen möchte, der sollte Abraham segnen. Wenn du Christus nachfolgst, dann sagt er dir, du bist ein Licht für die Welt, du bist das Salz der Erde, du bist ein Segen für die Menschen. Das sechste Versprechen: Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Das ist ja im Grunde dasselbe wie mit dem Segen, nur umgekehrt. Wenn ein Mensch Abraham Böses tut, wird Gott diesen Menschen bestrafen. Jesus sagt es etwas anders. Wer zu Christus gehört, dem kann es passieren, dass er wegen seines Glaubens verfolgt, beschimpft, verprügelt wird, ja sogar getötet. Und Jesus sagt jetzt, freut euch darüber, denn genau so mussten es die Propheten und heiligen Menschen Gottes seit jeher ertragen. Das heißt, wenn du Christus nachfolgst, dann bist du mit Abraham gleichgestellt. Ja? Wichtig ist aber, Gott straft. Gott straft, nicht du und nicht ich und nicht Abraham. Gott straft. Das ist sein Job. Vom fünften Buch Mose bis zum Hebräerbrief im Neuen Testament sagt Gott, Li Nakam, mein ist die Rache. Das duldet keinen Widerspruch. Man sollte es als elftes Gebot zu den zehn Geboten schreiben und alle, die Abraham ihren Stammvater nennen, die sollten danach gerichtet werden. Das siebte Versprechen: In dir werden gesegnet alle Geschlechter der Erde. Abraham ist der Stammvater der Juden. Jesus ist zwar Gottes Sohn, klar, aber menschlich gesehen ein Nachfahre Abrahams. Wer an Jesus Christus glaubt, für den wird Abraham dann auch zum Stammvater. Paulus erklärt das so: Wenn man Obstbäume veredelt, pfropft man einen Zweig oben auf einen bestehenden Stamm auf. Die beiden gehen dadurch eine Verbindung ein und der eingepfropfte Zweig wird vom Stamm genährt und wächst. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wirst du auf den Stamm des Abraham aufgepfropft. Du wirst eingepflanzt in das auserwählte Gottesvolk. So sind alle Menschen durch Abraham gesegnet, weil sie durch Jesus die Möglichkeit haben, zu Gottes auserwählten Menschen zu gehören. Menschen werden durch dich gesegnet, wenn sie durch dich Jesus kennenlernen und anfangen, an ihn zu glauben. So kommen sie auch zu Gottes auserwählten Menschen. Gott sendet Abraham. Wenn er gehorcht, heißt das, er kann seine Lebenswege nicht mehr selber planen. Fun Fact: Gott sagt Abraham, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Aber er sagt ihm nicht, in welche Richtung er gehen soll und welches Land er eigentlich meint. Darum tut Abraham einfach das, was am nächsten liegt. Er folgt den ursprünglichen Plänen seines Vaters Terach und geht in Richtung Kanaan. Fällt ihm nichts Besseres ein. Und auf seinem Weg lenkt Gott die Ereignisse. Er sagt ihm jetzt nicht, geh mal hier links, geh mal hier rechts, sondern Gott lenkt Ereignisse. Und dadurch kommt Abraham an den Ort, den Gott für ihn vorgesehen hat. Das gilt jetzt auch für uns. Beginne jeden Tag, indem du mit Gottvertrauen loslebst. Lebe nicht unter der Macht deiner Pläne, sondern unter dem Vertrauen in Gott. Er lenkt deine Wege. Er lenkt die Ereignisse, die dich dorthin bringen, wo Gott dich haben will. Und dort bist du dann am rechten Ort. Und wenn Gott jetzt dich anspricht, Gott sagt dir, verlasse, was du kennst. Du hast Gewohnheiten, die sind wie Götter für dich geworden, denen du dienst. Manche deiner Gewohnheiten sind so schlecht, und das weißt du auch. Ich will dir neue Wege zeigen. Vertrau mir. Gott sagt dir, verlasse das, was du kennst. Du hast ja dein Leben so eingerichtet, dass ich gar nicht drin vorkomme. Du betest zwar, du liest in der Bibel, du hast viele intellektuelle Gedanken über mich, aber das ist eine Mauer aus klugen Gedanken. Die halten mich, deinen Vater im Himmel, von dir fern. Du glaubst zu wissen, wer und wie ich bin, aber in Wirklichkeit hörst du nur ganz selten auf mich. Wenn ich zu dir durchdringe, dann erschreckt dich das. Ich will dich aus deinem gewohnten frommen Denken rausholen. Aber dann versteckst du dich wieder hinter deiner frommen Fassade. Lass dich erschüttern wie Abraham. Gott sagt dir, verlasse das, was du kennst. Du lebst in Beziehungen, von denen einige nicht gut für dich sind. Die machen dich krank. Sie quälen dich und sie halten dich von mir fern. Ich habe aber die Lösungen dafür. Gott sagt dir, verlasse, was du kennst, dann schenke ich dir meine Verheißungen. Erstens, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Jetzt wundere dich nicht, dass ich dir das sage. Abrahams Frau Sarah hat das auch nicht verstanden und hat gelacht. Sie konnte sich das nicht vorstellen. Aber ich habe Mittel und Wege. Auch wenn du keine Kinder mehr bekommst, ich werde dir Einfluss schenken auf Menschen, die du prägen sollst. Sie werden deine geistlichen Kinder sein. Und diese Kinder werden wieder geistliche Kinder haben, denen sie den Glauben an mich vermitteln. So wirst du ein großes Volk von Frauen und Männern, die Jesus Christus glauben und darum Abraham als Stammvater haben. Und genau wie Abraham und Sarah wirst du nicht wissen, wie viele Menschen das sein werden. Das zweite, ich werde dich segnen. Auch wenn es viele harte Zeiten, Wüstenzeiten in deinem Leben geben wird. Auch das sind Ereignisse, mit denen ich deinen Weg lenke. Alles, was du erleben musst, werde ich dazu benutzen, dich zu dem guten Menschen zu machen, den ich in dir sehe. Auch wenn du das jetzt im Moment total schwer zu ertragen findest. Das dritte, ich werde deinen Namen groß machen. Mal ehrlich, du tust Dinge, die du nicht magst, um Menschen zu beeindrucken, die du nicht leiden kannst. Du versuchst groß zu sein in Dingen, die nicht wichtig sind. Wen ich aber groß mache, der wird nicht automatisch berühmt. Vermutlich werden deine Videos nie auf YouTube oder TikTok zu sehen sein. Ich werde dich groß machen für Menschen, die für dich wichtig sind. Ich werde dich groß machen in Dingen, mit denen du dir Schätze im Himmel sammelst. Du wirst zufrieden sein und über deine eigene Größe staunen. Und dein Name wird groß sein im Reich Gottes. Viertens, du wirst ein Segen sein. Menschen werden sagen, sei gesegnet wie? Und dann nennen sie deinen Namen. Sei gesegnet wie? Dein Name. Dein Name wird ein Synonym für meinen Segen sein. Fünftens, ich werde segnen, die dich segnen. Ich liebe dich, ich freue mich darüber, wenn Menschen dich segnen. Menschen, die dir Gutes tun, haben bei mir Ansehen und ich werde sie segnen. Sechstens, wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Ich lass nichts auf dich kommen. Jeder Fluch wird von dir abprallen und den Fluchenden treffen. Außerdem werde ich dafür sorgen, dass Leute, die sowas tun, sich in ihren eigenen Flüchen verstricken und fallen, bis sie um Vergebung bitten. Denn ich bin Gott, ich sorge für Gerechtigkeit. Siebtens, in dir werden gesegnet alle Geschlechter der Erde. Jeder, der an meinen Sohn Jesus glaubt, bekommt meinen Heiligen Geist. Und solange es Geistträger auf dieser Erde gibt, gibt es Hoffnung. Durch Christus wirst du Salz und Licht der Erde sein. Um diese Verheißungen zu bekommen, müssen wir Gott folgen. Wenn wir beten, müssen wir darum bitten, dass Gott durch seinen Heiligen Geist mit uns spricht. Und dann warten wir auf sein Reden. Er soll uns sagen, wo es lang geht. Wir beten, wir bitten, wir hören und wir gehorchen. Amen.